Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen. Von und mit Marcia und Ricarda.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Young Communicators. Mein Name ist Marcia und bei mir ist wie immer meine Co-Moderatorin Ricarda.
Hallo ihr Lieben, wir freuen uns auf eine neue, spannende Podcast-Folge mit euch. Und heute sprechen wir unter anderem über das Thema Deep Tech und IoT und haben uns dafür einen tollen Gast eingeladen. Und bei uns ist heute Paul Gärtner von Piabo PR. Hallo Paul und schön, dass du heute bei uns bist.
Hi Marcia, hi Ricarda. Ich danke euch für die Einladung und freue mich, bei euch zu sein.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du heute digital bei uns bist. Ich möchte dich ganz kurz vorstellen. In deiner LinkedIn-Bio schreibst du, dass du ein Technologie-Enthusiast bist, dass du Erfolgsgeschichten für ZukunftsmacherInnen schreibst und dass deine Texte auch gut und gerne Spuren von Star Wars-Zitaten enthalten können. Ja, Paul, ich bin gespannt, welches Star Wars-Zitat du heute im Podcast vielleicht einfließen lässt. Und ich hoffe auch sehr, dass ich es dann bemerke. Ich bin da nämlich nicht die Allerbeste darin. Aber ja, wir werden sehen. Ich möchte jetzt aber auch nicht zu viel vorwegnehmen. Paul, stell du dich doch bitte selbst einmal ganz kurz und knapp vor. Wer bist du, was machst du und über welche Station bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
Gerne. Ich bin Paul. Ich bin Berliner durch und durch, geboren damals in Berlin-Marzahn. Mehrfach in der Stadt umgezogen, aber wirklich losgelassen hat sie mich nie. Mag vielleicht an der guten elektronischen Tanzmusik liegen. Ich bin eine absolute Dancing Queen privat, aber auch ein bisschen tollpatschig. Bin zum Beispiel schon mal in Gulli gefallen. Das sind so eine Sachen, die mir passieren. Bei Piabo bin ich Practice Director in der Deep Tech Unit. Piabo ist Full-Service-Kommunikationspartner für die Digitalwirtschaft. Wir unterstützen Unternehmen bei PR, Content Marketing, Social Media und Influencer Relations. Für welche Unternehmen machen wir das? Das sind Marken wie Stripe, Shopify, Deezer oder GitHub. Wie bin ich hier hingekommen, wo ich bin? Tatsächlich, wie so oft in der PR, nicht so ganz linear. Ich habe angefangen, tatsächlich mit PR in Berührung zu kommen über meinen ehemaligen Mitbewohner, den ich kennengelernt habe, als ich in den Gulli gefallen bin. Seine Mutter hat die Pressestelle der Schüttung Warentest bis zuletzt geleitet. Und ich hatte gerade mein FSJ abgebrochen, weil das war in der Psychiatrie und ich kam nicht so ganz mit den Umständen da klar, wie die Pfleger mit den Bewohnerinnen umgegangen sind. Also habe ich das vorzeitig beendet und die Schüttung Warentest war tatsächlich gleichzeitig auf der Suche nach einem Praktikanten. Und so konnte ich auch ohne abgeschlossenes Studium einfach mal in die PR reinschnuppern und habe ganz tatsächlich verbrauchernahe PR gemacht, also aufgeklärt über zerbrechende E-Bike-Rahmen, welche Musikstreaming-Dienste am nächsten sind oder am besten und habe so auch schon die erste Tech-Luft geschnuppert.
Ja, Paul, das scheint ja eine ziemlich turbulente Zeit gewesen zu sein mit abgebrochenem FSJ und dann Praktikum bei der Stiftung Warentest. Wie ging es denn für dich weiter? Hast du ein Studium angeschlossen und wenn ja, was hast du denn studiert?
Genau, nach dem Praktikum war klar, ich möchte in die PR und ich muss studieren. Einfach für den Wisch, weil man für Volontariate in dem Bereich oder Traineeships einfach ein abgeschlossenes Studium braucht. Ich habe Linguistik und Philosophie einfach erstmal nicht unbedingt Interesse halber gewählt, sondern um etwas zu machen, das mit Sprache zu tun hat. Habe aber dann während des Studiums relativ schnell gemerkt, dass es da Bereiche gibt, die mich übelst interessieren und habe mich da relativ schnell auf Sprachphilosophie fokussiert. Ne? Also was sagen wir, wenn wir was sagen? Was sagen wir eigentlich wirklich? Was meinen wir, wenn wir was sagen? Nicht unbedingt auf die professionelle Kommunikation fokussiert, sondern auch auf die ganz normal interpersonelle. Im späteren Verlauf habe ich mich dann immer mehr und mehr auf Spracherkennungssysteme fokussiert. Das sind Technologien, die heute im Bereich der künstlichen Intelligenz tatsächlich mehr und mehr Verwendung finden. Und ich habe tatsächlich sozusagen AI vor dem Buzzword studiert.
Cool, und da kommt natürlich auch wieder deine Vorliebe für Tech direkt durch, also von der Philosophie und Linguistik dann auf die Spracherkennungssoftware zu kommen. Den Link muss man auch erstmal hinbekommen. Aber das hilft dir natürlich bestimmt auch heute jetzt in deiner täglichen Arbeit, wo auch AI jetzt in aller Munde ist und eben ein Buzzword geworden ist.
Total, total. Also durchs Studium habe ich quasi gelernt, auf der einen Seite natürlich analytisch Sachverhalte, ne, zu analysieren, wie in der Philosophie machen Argumente Sinn. Was wird gesagt, was wird nicht gesagt, was sollte vielleicht gesagt werden, um ein schlaues Argument zu sehen. Auf der anderen Seite natürlich dieser technologische Ansatz, okay, wie kriege ich Sprache übersetzt in Einsen und Nullen und wie schaffe ich, dass ein System das verstehen kann. Ich habe tatsächlich darüber geschrieben, wie man Körpersprache in ein damals sehr bekanntes Modell integrieren kann, das nur auf vokale Sprache fokussiert war und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das ist auf jeden Fall ein echt spannender Ansatz und ich glaube, so einen Studienverlauf hatten wir tatsächlich auch noch gar nie, dass jemand so in die PR dann gekommen ist, weil du sagst ja, du bist eher auch von der Sprachseite dann auch über die Technologie in deinen heutigen Bereich gekommen, über den wir später noch vertiefend sprechen, also echt ganz, ganz spannend. Ich würde tatsächlich gleich noch vorwegnehmen, wir haben gesehen, dass du aktuell auch noch eine Weiterbildung machst mit einem ganz, ganz spannenden Titel, The Power MBA. Was genau hat es denn damit auf sich und was verbirgt sich denn auch dahinter?
Also, zu Beginn der Corona-Krise standen wir vor der Wahl, ne? Wie geben wir unsere Fortbildungsgehälter aus? So. Und für mich war wichtig, dieses Angebot von Piabo nicht zu verschwenden für Fortbildung, die ich mir hätte schenken können. Ich wollte mich weiterentwickeln und auch weiterentwickeln in Richtung Führungsposition. Ich habe immer schon mit dem MBA an sich geliebäugelt. Ich fand aber so an der Uni oder so, fand ich ein bisschen spießig, ein bisschen, nicht mehr zeitgemäß. Also in digitalen Zeiten war für mich klar, ich muss an aktuellen Businessmodellen arbeiten, in digitalen Businessmodellen, für die ich tagtäglich PR mache. Und dann wurde ich ganz hart getargetet auf LinkedIn, wahrscheinlich von dem Power MBA an sich. Und mich hat diese Werbung so krass gecatcht, weil was der Power MBA verspricht oder was wir da jeden Tag in 15 Minuten Sessions quasi lernen, sind die Businessmodelle der ganz erfolgreichen, der ganz großen Digitalunternehmen, ja, sei es Uber, sei es Netflix, sei es ein Airbnb, aufgedröselt zu verständlich zu machen und die Erfolgsgeheimnisse und Erfolgsrezepte werden dann von den jeweiligen Gründern, CEOs, Business Development Managern eben in so kurzen Sessions erklärt und analysiert. Und das hilft mir nicht nur privat, sondern es hilft mir auch tagtäglich bei meiner PR-Arbeit für eben diese Unternehmen mit den digitalen Businessmodellen. Es war für mich ein perfekter Fit.
Hört sich auch echt sehr gut an, weil das, wie du sagst, 15-Minuten-Sessions sind, so wie ich es verstanden habe. Dann kann man das ja auch sehr gut im Berufsalltag einbinden, würde ich mal sagen. Und dann natürlich spannende Use Cases wie Airbnb oder Netflix. Davon kann man sicherlich auch immer was lernen. Ja, gibt es da noch ein spannendes Takeaway, was du mit unseren HörerInnen teilen kannst, was du jetzt schon mitgenommen hast aus dem The Power MBA?
Ja, es ist tatsächlich einfacher, als wie man denkt. In einer der ersten Sessions wird einem so ein Business Model Canvas ausgeteilt. Und das ist quasi eine sehr stilisierte, vereinfachte Tabelle, in der man dann durch verschiedenste Zusammenhänge die Businessmodelle, die Cashflows, Ausgaben und so der jeweiligen Unternehmen quasi immer schematisch darstellen kann. Wenn man das alles richtig aufgestellt hat oder ausgefüllt, ist auch selbst das komplizierteste Businessmodell, was man von außen gar nicht erst versteht, trotzdem greifbar. Und ich denke mir so, aha, es ist meistens doch anders, als wie man denkt.
Sehr cool. Und ich finde das auch super, dass du gesagt hast, vor Corona hast du dir eben überlegt, wie kannst du auch während dieser digitalen Zeit in die Weiterbildung investieren. Und ich nehme mal an, das ist alles komplett digital, wenn ihr euch auch digitale Business Model anschaut. Das war ja dann für diese Zeit auch der perfekte Fit, um trotzdem am Ball zu bleiben und das eigene Wissen zu erweitern.
Es war wirklich einfach perfekt. Also man kann da wirklich in seinem eigenen Tempo die Sessions absolvieren, sich selbst testen und das lässt sich wirklich gut in den Homeoffice-Alltag integrieren. Kann ich jedem sehr ans Herz legen.
Paul, wir hatten ja jetzt schon ein bisschen gesprochen über deinen Weg in die PR, über das anschließende Studium nach dem Praktikum bei der Stiftung Warentest. Du hast auch schon gesagt, dass du schon immer so eine Gadget-Liebe hast, technikaffin bist. Und jetzt wird uns aber natürlich noch interessieren, wie es dann nach dem Praktikum und dem Studium weiterging. Wie bist du denn zum Experten für Blockchain und IoT, der du heute bist, geworden?
Also das digitale Ökosystem ist ja mittlerweile so breit gefächert, dass es so viele einzelne Spezialgebiete gibt. Ich meine, mittlerweile hat alles, wirklich alles irgendeinen digitalen Business-Anteil. Deswegen gehen wir bei Piabo den Ansatz, wer sich thematisch weiterentwickeln möchte und eine Expertise ausprägen möchte, dem stehen da alle Türen offen und das wird sehr gefördert. Das sei es durch Fortbildung, sei es durch Eventbesuche, sei es durch Spezialisierung auf Kundenseite, ne? Welche Accounts weise ich mir zu, ne? Und sammle ich dann selbst wirklich in der tagtäglichen Arbeit mit den Unternehmen und natürlich auch mit den Journalisten, mit den Medien eine bestimmte Expertise. Bei mir war es so, dritter Tag bei Piabo, es hieß, Paul, du hast Standdienst auf einer Kryptokonferenz. Ja? Ich kam da an, wusste gar nichts, ne? Und die Leute so kamen so, ja, was kann denn der Piabo-Coin und wo kann ich ihn kaufen und wie verhält er sich zu Bitcoin? Und ich so, okay, also erstmal, wir hatten gar keinen Coin verkauft, also wir waren eigentlich nur Dienstleister. Und als wir das dann erzählt hatten, wurde das Interesse der Käufer natürlich geringer. Allerdings hatte ich die Möglichkeit, aus erster Hand, ja, von Pionieren auf diesem Feld Vorträge anzuhören, auch Unterhaltung zu führen und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Ne? Einfach immer vorne dabei sein, immer hungrig, immer nachfragen. Nur so kann man einfach sich autodidaktisch neue Themenbereiche aneignen.
Absolut. Vielleicht nochmal vorab, wir haben jetzt viel schon IoT und Deep Tech als Begrifflichkeiten genannt. Vielleicht kannst du nochmal in deinen eigenen Worten sagen, was denn Deep Tech eigentlich bedeutet oder was unsere HörerInnen darunter verstehen können.
Vielleicht kleine Gegenfrage, was stellt ihr euch denn darunter vor?
Guter Move, Paul. Ja, also ich denke mal, ganz korrekt kann ich es nicht definieren, da bin ich ehrlich, oder beziehungsweise da wird es wahrscheinlich auch nicht die eine richtige Definition geben. Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall ein Überbegriff für verschiedenste Technologielösungen, würde ich mal sagen. Und bei Almato beschäftigen wir uns mit Software-as-a-Service-Lösungen und AI und das fällt bestimmt da auch darunter, oder?
Wie überall ist tatsächlich Definitionssache. Ich sage immer, Software ohne Clicky Bunti. Ne? Was bedeutet das? Es ist für uns sehr endnutzerferne Software. Also wenn ihr euch vorstellt, das Internet, ja, jeder kennt einen Browser. Wie hängt das infrastrukturell zusammen? Wie funktioniert das? Welche Server sind da dazu? Wie wird es sicher gehalten? Wie kann man sicherstellen, dass das nicht ausfällt? So wie Facebook gestern zum Beispiel. Und das, alles, was so weit wie möglich weg vom Nutzer ist, das ist für uns Deep Tech. Welche Technologien fallen darunter? Das ist alles, was Infrastruktur angeht, Cloud, Server, alles, was Sicherheit angeht, so Cybersecurity-Sachen, auch Blockchain als wirklich Dateninfrastruktur, aber auch AI, die quasi im Endeffekt auch Nutzern dann hilft, bessere Entscheidungen zu treffen oder für den Nutzer das Erleben einfach besser macht. Aber generell ist das tiefentechnologisch alles, was nicht direkt einsehbar ist durch uns als Anwender.
Sehr cool, sehr anschauliche Definition. Jetzt kann sogar ich was damit anfangen. Also danke von meiner Seite. Ja, man hat auch an deiner Definition oder an deiner Erklärung auch schon gemerkt, du brennst wirklich für diesen Bereich, für die Technologien. Und mich würde interessieren, wieso das so ist. Also wieso willst du Kommunikation für Deep Tech machen, wenn das ja doch immer sehr komplexe technische Themen sind? Was reizt dich daran?
Also ich kann sagen, da schließt sich einfach mein Kreis, ja, vom Philosophiestudium zum Deep Tech. Denn Philosophie wirft die großen Fragen auf unserer Zeit. Und Technologie hat die Möglichkeit, sie zu beantworten und auch die Probleme zu lösen. Wenn wir uns vorstellen, wir haben aktuell Klimakrise, wir haben Menschen, die nicht miteinander kommunizieren können, wir haben diverse Probleme. Und was ist die Antwort? Die Antwort ist Technologie. Wir können über Solarpaneele unseren CO2-Haushalt verringern. Wir können schaffen, dass Menschen, die sonst nicht miteinander kommunizieren können, über automatisierte Übersetzer wieder näher zusammenkommen. Wir können es schaffen, in der Pflege, in der wir einen krassen Fachkräftemangel haben, durch Technologie die Mitarbeitenden zu unterstützen und somit die Welt immer ein bisschen besser machen. Das heißt, wie kommt das zusammen? Ich glaube, es ist einfach dieselbe Fragestellung aus zwei verschiedenen Perspektiven.
Ja, Paul, wir haben Piabo PR jetzt schon mehrfach angesprochen. Du bist dort aktuell als Practice Director tätig in diesem Unternehmen. Was genau macht ihr denn bei Piabo PR?
Also Piabo versteht sich selber ein bisschen als Ambassador für die Zukunft, als Pionier für die bessere Welt. Und wir arbeiten tatsächlich wirklich mit Kunden aus den Bereichen Internet, Medien, Mobile, Hardware, Cleantech, Greentech, alle zusammen, was unsere, die Welt von morgen tatsächlich bestimmt. Und das sind Unternehmen, wo wir uns als Ziel gesetzt haben, okay, wir helfen diesen durch Kommunikation, dass sie die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Während es für Kunden, die endnutzernah sind, noch relativ leicht ist, das zu verstehen oder die Produkte zu verstehen, je tiefer technologisch wir werden, ich hatte es vorhin erklärt, desto schwieriger wird tatsächlich teilweise es zu erklären. Aber das ist genau das, wofür ich brenne, ne? Also je kniffliger die Fragestellung, je mehr ich das Kopf zerbreche, wenn ich mir das Unternehmen angucke oder die Dokumentation, desto mehr Spaß macht es mir eigentlich, ne?
Sehr gut. Also ihr habt euch ja dann einen ziemlich großen Anspruch auch gesetzt, wenn ihr die Welt verbessern wollt. Aber mit den Tech-KundInnen könnt ihr da natürlich auch einiges bewegen und eben, wie du sagst, diese komplizierten, kniffligen Themen kommunikativ einfach aufzubereiten. Das ist ja auch einfach zukunftsweisend und Basis für die Weiterentwicklung. Wie sieht denn dein Tagesgeschäft aus als Practice Director?
Also der Practice Director ist bei Piabo sowas wie, naja, man könnte fast sagen Abteilungsleiter. Also wir suchen uns Themenbereiche aus, für die wir zuständig sind und deren Kunden, die dem zugeordnet sind, quasi versammeln. Das ist bei mir viel aus dem Bereich Blockchain, viel aus dem Bereich Technologieentwicklung. Das heißt, ich leite Teams aus diesen Bereichen, ich coache sie, ich sorge für die Qualität unserer Arbeit, bin aber natürlich nach außen hin auch Repräsentant für diese Expertise, genau, und bin auch für Neugeschäft zuständig.
Wie ist dann praktisch die Teamaufstellung? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Du sagtest gerade, du bist in gewisser Weise ein Abteilungsleiter für verschiedene Teams. Ist es dann pro Kunde, pro Überthema strukturiert, die Teamstruktur? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Also bei Piabo sind die Teams in der Regel nach einem operativen Account-Team aus mindestens zwei Mitarbeiterinnen aufgestellt. Das ist einmal der Lead und einmal der Support, die sich die Aufgaben dann, je nachdem, was sie am besten können, worauf sie Bock haben, was sich anbietet, aufteilen. Das geht aber auch beliebig groß. Und über diesem operativen Team steht meistens noch eine strategische Beratung, eine strategische Supervision. Und das wird dann bei uns durch Practice Director oder andere ab dem Director-Level abgebildet.
Sehr gut. Wir haben jetzt schon rausgehört, dass ihr bei Piabo ja auf knifflige Fragestellungen steht. Du ja auch auf jeden Fall. Und eben auch darauf, diese zu lösen. Und ihr veranstaltet auch regelmäßig für eure MitarbeiterInnen das sogenannte Piab-Quiz. Und was mich interessieren würde, wie ist denn die Kultur generell so bei euch? Was kann man dazu sagen? Wie seid ihr so drauf in der Agentur?
Wie alle Unternehmen standen wir vor den letzten anderthalb Jahren vor der Herausforderung, wie bekommen wir eine Kultur, eine sehr nahe Kultur, eine Kultur, die quasi ans Office gebunden ist, in die Remote-Zeit, ja. Ich muss dazu sagen, wir bei Piabo haben eine sehr offene, sehr nahe, sehr freundschaftliche Kultur. Wir lachen viel und es ist wirklich geil, ja. Wie kriegen wir das in eine Remote-Kultur über? Oder wie schaffen wir überhaupt den Kulturtransfer auch zu neuen Mitarbeitern, ja? Auch wir bei Piabo haben in der Remote-Zeit viel ausprobiert. Teilweise waren das moderierte Afterworks, Afterworks ohne Moderation, Afterworks in Breakout-Sessions und mit verschiedenen Programmen. Das hat alles auf Dauer nicht so funktioniert, hat nicht so viel Engagement gebracht, wie uns wir es gewünscht haben. Also haben wir gedacht, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Bespaßung. Und dann kam es zum Piabo-Pub-Quiz, zum Piab-Quiz. Das wird durchgeführt von meinem wunderbaren Kollegen Martin Nielsen, Shoutout an dieser Stelle, und mir. Und das ist quasi tatsächlich ein Quiz, das wie bei Wer wird Millionär vier zur Auswahl stehende Fragen und jeder Teilnehmer kann mit seinem Handy tippen. Auf dem Screen zu Hause wird dann die Präsentation gezeigt und genau, die Erfahrung hat gezeigt, es machen wirklich alle mit, vom Chef über die Directors bis zu Praktikanten, bis zur Praktikantin, teilweise sogar auch unser Freelancer-Netzwerk, wirklich, da sind alle eingeladen. Und vielleicht ein kleiner Sneak Preview, das hat so gut funktioniert. Wir planen jetzt auch das erste spezialisierte Musikquiz. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen. Wir nutzen dafür das Tool Aha Slides. Es ist wunderbar und jeder kann da wirklich mitmachen.
Kann ich 100% bestätigen, ist bei uns genau dasselbe Spiel. Wir haben super viel ausprobiert und das Pub-Quiz hat immer am allerbesten funktioniert. Also die meisten Anmeldungen irgendwie dann auch noch individuell weitergeführt, obwohl die reguläre Session schon aus war. Und auch wir nutzen Aha Slides, also kann ich 100% bestätigen. Gefällt uns auch sehr gut bei Almato.
Da hätten wir doch schon den ersten Tool-Tipp der Folge.
Stimmt.
Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ich kannte das bisher noch nicht, aber klingt gut. Vielleicht kann ich das auch direkt mal bei uns anwenden.
Genau. Paul, du hast jetzt schon in der Folge oftmals angesprochen, du beschäftigst dich mit sehr, sehr komplexen Themen, mit IoT, mit Deep Tech, mit Blockchain. Wir hatten alle schon angesprochen. Mich würde interessieren, gab es denn in deiner Laufbahn bei Piavo jetzt auch schon mal ein Projekt, das wirklich so komplex war, wo du sagtest, oh Gott, wie sollen wir das nur hinbekommen? Wie sollen wir das kommunikativ so einfach aufbereiten, dass das wirklich jeder versteht? Ja, gab es da so ein Projekt und wie seid ihr da denn auch rangegangen dann?
Gibt es und gibt es tatsächlich jeden Tag, ne? Und ich meine, das ist unser Anspruch, ja? Unser Anspruch ist es, diese tieftechnologischen Themen oder den Benefit, ja, den die jeweiligen Unternehmen bringen, so zu erklären, dass die Generation unserer Eltern oder unserer Großeltern, die nicht mal wissen, was wir beruflich machen, trotzdem zu verstehen, wenn sie Zeitungen wie das Handelsblatt, die FAZ oder andere, das Süddeutsche, aufschlagen, ja? Wie gehen wir da ran? Wir gehen ganz klassisch mit einem Kickoff-Workshop ran, wo wir wirklich alles erfragen, was wir für unsere Arbeit wissen müssen und bereiten uns tatsächlich auch vor, ne, was könnten die anderen Fragen sein, ne, was machen die Competitor, warum sollte man das kaufen, ne, wer ist der Markt, also wirklich ganz klassische Marktanalyse, Competitor-Analyse, Kickoff-Workshop, Strategiephase und dann sind wir idealerweise so weit, dass wir wunderbar zusammen starten.
Klingt nach einem klassischen Setup eigentlich und jetzt würde uns natürlich auch interessieren, hast du uns auch ein Projektbeispiel mitgebracht, wo wir das vielleicht noch ein bisschen für unsere HörerInnen veranschaulichen können? Also gibt es ein Herzensprojekt, an dem du vielleicht auch gerade arbeitest und was hat es damit auf sich?
Ja, das kann ich sehr gerne präsentieren. Und zwar handelt es sich bei meinem Herzensprojekt um die Berliner Technologieagentur Turbine Kreuzberg. Das sind Berliner Technologen, die seit 30 Jahren Softwarelösungen für einfach die ganz Großen unserer Wirtschaft bauen. Das sind Namen wie Hornbach, HKL. Und aus diesem Wissen, das sie sich jetzt über die letzten Jahrzehnte angeeignet haben, haben sie jetzt eine Technologie-Innovations-Unit gespawnt sozusagen, in der sie die neuesten Technologien, ja, Blockchain zum Beispiel, nutzen, um Lösungen für ihren erschlossenen Markt quasi schon zu entwickeln. Und das ist an sich super interessant, weil wir nicht aus der Perspektive kommen, okay, ich entwickle eine Technologie und suche erst mit dem Markt, sondern nein, wir haben schon 30 Jahre Erfahrung und das ist auf eine Perspektive, die super interessant ist. Warum macht es so viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten? Die denken Kommunikation in jedem Schritt mit. Also jeder, der dort arbeitet oder für uns ein Protagonist ist, hat irgendwo mit Kommunikation zu tun. Und das bedeutet, Themenideen, die in internen Meetings fallen, werden kommunikativ ins Bullets oder so zu uns weitergeleitet. Wir bauen daraus eine Story und bringen die raus und vice versa. Wieso funktioniert das so gut? Weil wir beides Agenturen sind, beides Agenturen mit relativ schnellen Prozessen, die agil ineinander haken können. Also das funktioniert alles sehr, sehr gut und wir können uns einfach auch gegenseitig sehr, sehr gute Tipps geben. Das ist wirklich ein Kunde, der macht sehr, sehr viel Spaß.
Klingt auf jeden Fall so. Und wenn der Kunde schon Kommunikation mitdenkt, das ist natürlich immer eine Erleichterung und dann auch ein Benefit, dass man einfach schneller zusammenkommt und, wie du sagtest, die Storyline oder was auch immer das Endprodukt sein soll, schneller auf die Beine stellen kann. Cool. Verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes dann für das Projekt, dass du das mit uns geteilt hast. Mich würde jetzt noch interessieren, Paul, was würdest du den Young PR Pros raten? Alle, die jetzt zugehört haben und vielleicht auch Bock auf Deep Tech, IoT, komplexe Themen haben und dafür Kommunikation machen wollen. Muss man dafür programmieren können, Bitcoins schürfen oder irgendwie mit Datenbanken hantieren? Oder wie kann man sich gut aufstellen, um auch im Tech-Bereich erfolgreich Kommunikation zu machen?
Also ich rate denen auf jeden Fall, sich bei Piabo zu bewerben. Tatsächlich ist es so, man muss jetzt nicht programmieren können und man muss auch nicht unbedingt selber da so tief drinstecken. Aber man muss seinen persönlichen Zugang dazu finden. Ob das jetzt ist, weil man die Geschäftsführung, die Gründer interessant findet, ob man das Produkt am Ende nutzt, ob man vielleicht selber ein bisschen in Bitcoin investiert und schaut, wie der Kurs hoch und runter geht. Klar, man muss sich interessieren. Ohne Interesse geht es am Ende des Tages nicht. Und ich glaube, gerade bei so innovativen Themen, wo tagtäglich News rauskommt, die wir verfolgen müssen, wo wir auf der Agenda bleiben müssen, da kommen wir ohne Interesse einfach nicht drum rum. Mhm.
Gibt es da auch eine Website, eine App oder ein Tool, wo du dich informierst, wo du dich up-to-date hältst? Bei mir persönlich ist es beispielsweise Trendwatching. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also es ist letztlich ein Newsletter, was einmal wöchentlich bei mir ankommt und weltweit die neuesten Erfindungen, die innovativen Themen nochmal aufgreift und ganz kurz und knapp in Snippets erklärt. Gibt es bei deinen Themen gerade auch eine Informationsquelle, die du sehr, sehr gerne nutzt und die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest?
Also ich verfolge natürlich sämtliche Agenten, sämtliche themenrelevanten Newsletter, Medien, die für meine Kunden sehr interessant sind. Klar, auf Daily Basis morgens erstmal während des Morgenkaffees erstmal Newsletter scannen. Was ich empfehlen kann und was ich wirklich bei so tieftechnologischen Themen sehr, sehr gerne lese, ist die 1E9. Das ist ein Community-based Medium, was ich aus der ehemaligen Wired Deutschland Redaktion gegründet hat, da die ja leider damals aufgelöst wurden. Worum geht's da? Da geht's wirklich darum, wie können Zukunftstechnologien unsere Zukunft gestalten. Es werden von verschiedensten Autoren Perspektiven auf Themen wie AI, Blockchain, aber auch tatsächlich in philosophischen oder politischen Kontexten mal dargestellt. Das ist abseits der Fachmedien und Wirtschaftsmedien wirklich sehr erfrischend und kann ich jedem Einsteiger diese Themen sehr, sehr empfehlen.
Cool, vielen Dank, super Tipp. Da werde ich auf jeden Fall auch direkt mal reinschauen und damit schließt sich auch wieder der Kreis zu deinem Studium Philosophie. Richtig, richtig cool. Am Ende unseres Podcasts fragen wir alle unsere Gäste immer nach dem Communicators Insight und auch dich, Paul, möchten wir natürlich nach einem Communicators Insight fragen und sind ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ja, womit beschäftigst du dich denn gerade verstärkt und warum? Du darfst hier sehr gerne ein Thema, ein Tool oder einen Trend nennen.
Super, dann würde ich auf einer Seite mal ein Tool mitbringen, auf der anderen Seite einen generellen Trend. Ich fange mit einem Tool an, das mir in meiner täglichen Arbeit sehr, sehr weiterhilft. Und zwar ist das eine E-Mail-App, die heißt Spark und ist vom Unternehmen Readle ausgestellt. Warum empfehle ich diese App? Sie ermöglicht einfach viele, viele Funktionen, die das Leben eines sehr auf E-Mail-Kommunikation fokussierten PR-Beraters sehr einfach machen. Das bedeutet, man kann kooperieren an E-Mails, man kann zusammen E-Mails verschicken, man kann neben den E-Mails in einem eigenen Chat dazu chatten sozusagen, falls man sich mal unsicher ist, was man antworten sollte. Tatsächlich reduziert das Prozesse, bevor ich jetzt irgendwie ein E-Mail nochmal weiterleite oder in den Chat poste, was natürlich auch wieder meine Fehlerquelle ist oder so, geht das hier quasi alles aus einer Hand. Weitere Komfortfunktionen, sowas wie Versanddatum festlegen, Reminder, Wiedervorlage und ist natürlich alles dabei. Ist für, glaube ich, Unternehmen bis einer bestimmten Größe umsonst und also wirklich kann ich nur sehr empfehlen. Was ich sonst empfehlen kann, ist, lasst euch nicht stressen. Also PR ist am Ende des Tages wichtig, Kommunikation ist sehr wichtig, aber ich glaube, es ist doch niemand wegen PR gestorben. PR ist keine Operation am offenen Herzen. Wir wissen, wie stressig Kunden sein können. Wir wissen, ja, irgendwo auf der Welt, es ist immer Tag und irgendjemand wird dir immer eine E-Mail schreiben. Aber es geht auch nicht die Welt unter, wenn die mal ein paar Stunden liegen bleibt.
Super, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Tipp, den man sich auch im Berufsalltag immer mal wieder vor Augen halten sollte, wenn man in einer richtig stressigen Situation ist, einfach mal kurz Luft holen, durchatmen und die Sache mit einem bisschen Abstand betrachten. Wie du so schön sagtest, PR ist keine Operation am offenen Herzen. Ich glaube, wenn man das berücksichtigt, dann wird man sich auch nicht ganz so schnell stressen lassen. Vielen Dank, Paul, für den Tipp und natürlich auch den Tooltip mit der E-Mail. Wir verlinken natürlich alle Tipps, die wir in der Folge genannt haben, die du genannt hast, in unseren Shownotes und sagen, Paul, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und wir mit dir über deinen Werdegang, deinen Weg von der Philosophie in die PR, in die Deep Tech PR sprechen konnten. Cool, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
Auch von meiner Seite nochmal vielen herzlichen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen.